Vor kurzem legte ein UN-Bericht offen, welche Rolle Unternehmen, Banken und Universitäten bei der Unterstützung von Israels systematischer Gewalt gegen Palästinenser spielen. Von der Herstellung der Waffen bis zur Finanzierung des Krieges und der Legitimierung von Verbrechen. Warum geht der israelische Völkermord weiter? Weil es lukrativ ist für viele, stellt der Bericht fest. Mitte Juli erläuterte Francesca Albanese, Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, bei einer Konferenz in Kolumbien diesen Bericht und forderte Konsequenzen. Dazu unser erster Beitrag.
In einer Welt, in der wirtschaftliche Interessen oft über ethische und völkerrechtliche Prinzipien gestellt werden, spielt die palästinensische Tragödie eine zentrale Rolle als Spiegel und Mahnmal. Noch immer leben wir in einem globalen System, das Kriege für Profit führt, das Leben zerstört, Unsicherheit schürt und Instabilität nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit verschärft. Staaten wie die USA und Israel und ihre wirtschaftlichen Partner haben einen Völkermord in eine lukrative Unternehmung verwandelt. Die Forderung nach Reparationen, Gerechtigkeit und der Durchsetzung des Völkerrechts wird damit zu einer historischen Notwendigkeit. Genau hier setzt die Arbeit von Francesca Albanese an, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten. Nur 2 Tage nach einem Interview wurde Francesca Albanese von der Trump-Administration mit Sanktionen belegt. Der Vorwurf? Wirtschaftlicher Krieg gegen die Vereinigten Staaten und US-Unternehmen. Albanese selbst spricht von mafiösen Einschüchterungstechniken, die darauf abzielen, ihre Arbeit zum Schweigen zu bringen. Doch sie bleibt standhaft und setzt ihre Mission fort, Staaten an ihre rechtlichen Verpflichtungen zu erinnern, Völkermord zu verhindern, zu bestrafen und die Profiteure zur Rechenschaft zu ziehen. Ihr Bericht mit dem Titel »The Economy of Genocide« benennt über 60 internationale Konzerne, darunter Google, Amazon, Hyundai, Booking.com und die Bank Barclays, die sie beschuldigt, direkt von Besatzung, Apartheid und Völkermord zu profitieren. Doch es geht nicht nur um eine Liste von Unternehmen. Vielmehr geht es, so Albanese, um die Offenlegung eines Systems, das die israelische Besatzung jahrzehntelang nicht nur gestützt, sondern auch zu einem wirtschaftlich lukrativen Geschäftsmodell gemacht hat. Albanese erklärt, dass die israelische Besatzung, die inzwischen in einem offenen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung kulminiert, nicht nur durch territoriale Ambitionen oder ideologische und rassistische Komponenten in Israel und westlichen Staaten aufrechterhalten wird. Vielmehr sei es ein umfassendes wirtschaftliches Netzwerk, das diese Gewalt möglich macht. Firmen liefern Baumaschinen, Bulldozer und duale Nutzgüter, mit denen palästinensische Häuser zerstört und Olivenhaine entwurzelt werden. Andere tragen mit Überwachungstechnologie, Mauerbau und Checkpoints zur Segregation bei. Wieder andere bauen exklusiv jüdische Siedlungen, Städte und Infrastrukturen für israelische Staatsbürger auf enteignetem palästinensischem Boden. Die Rohstoffausbeutung umfasst Sandsteinbrüche, Wasserreserven, Offshore-Öl vor Gaza. Und schließlich ist da die Industrie für Produkte und Dienstleistungen, etwa Datteln, Weine oder Tourismusangebote, die global vertrieben werden. All das wird legitimiert, unterstützt und finanziert durch ein Netzwerk aus Banken, Pensionsfonds, Stiftungen, Universitäten und Wohltätigkeitsorganisationen. Albanese betont, dass ihr Bericht nicht nur wirtschaftliche, sondern auch rechtliche Beweise liefert. Die internationale Rechtslage sei inzwischen unmissverständlich. Es existieren Anklagen wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen den Staat Israel und dessen Repräsentanten. Zudem hat der Internationale Gerichtshof IGH ein Gutachten veröffentlicht, das eindeutige Grenzen zieht. Jegliche Unterstützung einer illegalen Besatzung sei völkerrechtswidrig. Das betreffe insbesondere Unternehmen, die durch ihre Aktivitäten Vertreibung, Annexion, Enteignung, extralegale Tötungen und andere Verbrechen unterstützen. Albanese sieht in den aufgeführten Unternehmen lediglich Beispiele, keine abschließende Liste. Sie kontaktierte 48 dieser Organisationen und legte ihnen jeweils eine detaillierte juristische Analyse vor. 18 antworteten, meist mit Ablehnung, Leugnung oder dem Versuch, sich rechtlich herauszuwinden. Nur wenige bemühten sich ernsthaft um Dialog. Kein Unternehmen zeigte die Bereitschaft, sich schriftlich zu verpflichten, aus diesen Aktivitäten auszusteigen. Deshalb blieben alle Namen im veröffentlichten Bericht. Ein zentrales Argument der Unternehmen: Sie würden nur einzelne Komponenten liefern. Für das Gesamtbild seien sie nicht verantwortlich. Albanese widerspricht entschieden. In Konfliktzonen seien Unternehmen zu erhöhter Sorgfalt verpflichtet. Alle von ihr genannten Firmen wurden seit Jahren auf ihre Rolle hingewiesen, einige sogar in offiziellen UN-Datenbanken erfasst. Dennoch setzten sie ihre Aktivitäten fort. Mit Wissen, Absicht und wirtschaftlichem Eigeninteresse. Besonders problematisch sei der Versuch, zwischen gutem Israel innerhalb der international anerkannten Grenzen und den illegalen Siedlungen zu unterscheiden. Diese Trennung sei eine Illusion. Die koloniale Siedlungspolitik sei integraler Bestandteil des israelischen Staatsprojekts. Sie diene Landnahme, Ressourcenkontrolle und der systematischen Unterdrückung palästinensischer Selbstbestimmung. Albanese zieht einen historischen Vergleich zur Apartheid in Südafrika. Niemand habe damals behauptet, nur die Bantustans seien das Problem. Die Verbrechen Südafrikas hätten das ganze System betroffen. Genauso sei es mit Israel heute. Nur, dass Israel noch weiter gegangen sei, als das Apartheid-Regime Südafrikas je gewagt hätte. Israel begehe einen Völkermord. Für Albanese ist Palästina heute ein Tatort, auf dem sich die Fingerabdrücke von uns allen finden lassen. Der Nahostkonflikt sei zum globalen Brennspiegel geworden. Er zeige, wie tief westliche und arabische Staaten in diese Struktur verwickelt seien. Deshalb reiche Empörung nicht. Notwendig sei kollektives Handeln. Die Standards für unternehmerische Verantwortung seien nicht neu. Sie entstanden nach dem Holocaust und der Entflechtung wirtschaftlicher Mitverantwortung für NS-Verbrechen sowie nach dem Ende der Apartheid in Südafrika. Palästina sei nun der nächste historische Wendepunkt, der juristische und wirtschaftliche Rechenschaftspflicht einfordern müsse. Albanese macht deutlich, dass jeder Einzelne gefragt ist. Die meisten Menschen seien selbst Nutzer von Produkten und Diensten jener Unternehmen, die in ihrem Bericht genannt werden. Auch sie selbst nutze Google oder YouTube, beides Dienste der Alphabet Inc., die auf ihrer Liste steht. Doch sie ruft nicht zur absoluten Abstinenz auf, sondern zu einem bewussten Umgang. Kleine Veränderungen könnten Großes bewirken. So rät sie beispielsweise dazu, diesen Sommer bewusst auf Buchungen über Airbnb oder Booking.com zu verzichten. Denn diese Plattformen listen Ferienunterkünfte in israelischen Siedlungen im Westjordanland. Ein symbolischer, aber konkreter Schritt, um das System nicht weiter durch Konsum zu legitimieren. Albanese kündigt an, ihre Accounts bei diesen Diensten zu löschen. Millionen könnten es ihr gleich tun, als ein einfacher Beitrag gegen eine genozidale Wirtschaft, die durch unsere Klicks unterstützt wird. Darüber hinaus könnten auch Mitarbeitende von Unternehmen wie Microsoft oder Google Einfluss nehmen. Tatsächlich seien es oft Mitarbeitende selbst, die intern Alarm schlagen. Die Verflechtung von Finanzkapital, Universitäten und Genozid. Eine Analyse systemischer Komplizenschaft. Im Verlauf des Gesprächs beleuchtet die Rednerin mit schonungsloser Klarheit die vielschichtige Verstrickung globaler Finanz- und Bildungsinstitutionen in das System der Entrechtung, Enteignung und Vernichtung palästinensischen Lebens. Zentrale Achse dieses Systems sei die Struktur eines militärisch-finanziellen Komplexes, der durch multinationale Unternehmen, westliche Universitäten und staatlich geförderte Investitionsfonds miteinander verbunden ist. Alles unter dem Mantel von Marktlogik und vermeintlicher Passivität. Am Beispiel von Oxford University wird exemplarisch aufgezeigt, wie Universitäten sich auf passive Investments berufen, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Die Universität gab auf Anfrage an, über Fonds zu investieren, die von BlackRock verwaltet werden, einem der weltweit größten Vermögensverwalter mit über 10 Billionen US-Dollar unter Management. Der Vorwurf: 36 der Unternehmen, in die Oxford über diesen Fonds investiert, stehen auf der UN-Datenbank über Firmen, die mit illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem in Verbindung stehen. Diese Behauptung, man investiere passiv und habe Checks and Balances, wurde von der Rednerin entschieden zurückgewiesen. Eine passive Investition sei nicht unschuldig, wenn sie in ein System investiert, das auf systematischen Verbrechen basiert. Allein die fortgesetzte Teilhabe an einem solchen Ökosystem stelle eine Form der Komplizenschaft dar. Besonders für eine Universität wie Oxford, die als Hüterin von Wissen und ethischem Denken gilt, sei diese Haltung zutiefst heuchlerisch. Diese Kritik geht über Oxford hinaus. Sie ziert auf die gesamte Struktur westlicher Universitäten, insbesondere jener, die entweder direkt aus Verteidigungsbudgets und Horizon-Programmen der EU finanziert werden oder über institutionelle Partnerschaften mit israelischen Hochschulen verbunden sind, auch jenen in den Siedlungen. Die Rednerin kritisiert, dass viele dieser Universitäten mittlerweile weniger Bildungsstätten als vielmehr Ausbildungszentren für einen spezifischen, militärisch dominierten Markt seien. Universitäten, die in diesem System tätig sind, würden damit nicht nur junge Köpfe formen, sondern sie explizit für die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes konditionieren. Die repressiven Reaktionen vieler Universitäten auf studentische Proteste, Solidaritätsbewegungen und Fakultätsäußerungen zugunsten Palästinas seien ebenfalls Ausdruck dieser systemischen Verflechtung. Die Rednerin äußert ihr Bedauern darüber, dass ihr Bericht nicht noch umfassender auf die Verwicklung der Hochschullandschaft eingehen konnte. Ein Versäumnis, das die Dringlichkeit unterstreiche, dass sich die Zivilgesellschaft stärker den akademischen Institutionen zuwenden müsse. Die persönliche Entwicklung der Rednerin ist ebenfalls von Bedeutung. Sie schildert, wie sie sich anfangs selbst von der aggressiven Kampagne gegen die BDS-Bewegung, Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen einschüchtern ließ. Die zentrale Anklage gegen BDS sei, dass diese den jüdischen Staat ökonomisch und kulturell isolieren wolle. Doch durch ihre Erfahrungen, insbesondere durch das Schweigen israelischer Universitäten zum Massenmord an palästinensischen AkademikerInnen, der systematischen Zerstörung palästinensischer Hochschulen und der Repression von Solidaritätsbekundungen, wandelte sich ihre Haltung. Heute sieht sie in der BDS-Bewegung ein vergleichsweise moderates, friedliches und antidiskriminatorisches Instrument, das sich dezidiert gegen Institutionen, nicht Individuen, richtet. In diesem Kontext hebt sie die Forschung von Maya Wind hervor, die aufzeigt, wie das israelische Hochschulsystem Teil des kolonialen Projekts sei, einschließlich Partnerschaften mit Siedlungsuniversitäten und einer symbiotischen Beziehung zur Armee. Der Mythos von der Start-up-Nation basiere letztlich auf dieser Verflechtung zwischen Militär, Akademie und Ideologie. Mit eindringlicher Empathie spricht die Rednerin über ihre Gespräche mit jungen Israelis, die zunehmend Zweifel an der Legitimität des Krieges gegen Gaza hegen. Viele würden nicht zurück in den Kampf ziehen wollen, könnten sich jedoch nicht offen vom IDF distanzieren, ohne als Verräter zu gelten, da die Armee einen Kern der nationalen Identität darstelle. Sie beschreibt einen gefährlichen Zustand kollektiver Verdrängung, Depression und sogar Suizid unter jenen, die erkennen, dass die ihnen vermittelte Ideologie bröckelt. Gleichzeitig verweist sie auf Umfragen wie jene von Haaretz, die zeigen, dass ein Großteil der israelischen Bevölkerung dennoch eine Fortsetzung der Zerstörung Gazas unterstützt. Es sei ein erschütterndes Paradox. Die israelische Gesellschaft selbst sei Opfer eines Systems, das sie zugleich Täterin sein lässt. Diese Ambivalenz dürfe nicht verschleiern, dass dieses System ein regionales wie globales Sicherheitsrisiko darstelle. Nicht nur für PalästinenserInnen, sondern auch für Israelis, die Region und die internationale Ordnung. Besonders besorgniserregend sei der ökonomische Aufschwung der Tel Aviver Börse. Seit Beginn des Genozids sei deren Wert um rund 220 Milliarden US-Dollar gestiegen. Davon allein 70 Milliarden im letzten Monat. Der Punkt sei nicht, dass die Israelis reich würden. Vielmehr seien es Konzerne und Oligarchien im Verteidigungs- und Überwachungssektor, die den Profit aus der Vernichtung schöpfen. Auch europäische und US-amerikanische Unternehmen seien daran beteiligt. Die israelische Bevölkerung selbst sei vielfach ebenfalls gefangen in diesem Netzwerk der Ausbeutung. Angesprochen auf die tiefer liegenden Ursachen und die Struktur, in der diese Komplizenschaft möglich wird, verweist die Rednerin auf das Konzept des Racial Capitalism, einer Form des Kapitalismus, die historisch durch rassifizierte Enteignung und koloniale Gewalt geprägt ist. Private Unternehmen seien seit jeher Träger und Ermöglicher kolonialer Projekte gewesen, von der belgischen Kolonialherrschaft über den Kongo bis zur britischen Ostindien-Kompanie. Diese Unternehmen seien historisch als juristische Subjekte ohne Pflichten konzipiert worden, als Limited Liability Strukturen, die Rechte genießen, ohne in vollem Umfang den Gesetzen unterworfen zu sein. Diese Asymmetrie zwischen Staaten, die Pflichten haben, und Unternehmen, die lediglich ihren Aktionären gegenüber rechenschaftspflichtig sind, sei ein strukturelles Resultat dieser Entwicklung. Die Konsequenz ist eine Realität, in der multinationale Konzerne mehr Kapital und Einfluss besitzen als ganze Staaten, jedoch ohne korrespondierende menschenrechtliche Verantwortung. Ein zentraler Punkt der Rede ist die fundamentale Machtverschiebung von staatlichen Akteuren hin zu privaten Konzernen. Ob Rüstungsindustrie oder Ölmultis, viele dieser Akteure haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in eine Position gebracht, in der sie mächtiger agieren als Nationalstaaten selbst. Sie diktieren politische Agenden, beeinflussen außenpolitische Entscheidungen und untergraben demokratische Kontrolle. Was wir heute in Palästina beobachten, ist, so die Rednerin, nicht nur Ausdruck eines militärischen Konflikts, sondern auch das Symptom einer tiefer liegenden Struktur globaler Verantwortungslosigkeit, in der Menschenrechte dem Profit geopfert werden. Sie vergleicht diese Dynamik mit der Zero-Waste-Bewegung. Es gehe nicht darum, das System vollständig zu eliminieren, genauso wenig wie Plastik völlig aus der Welt verschwinden wird. Vielmehr müsse der Fokus auf maßvollem, geregeltem Handeln liegen. Was kritisiert wird, ist nicht Kapitalismus per se, sondern ein entfesselter Kapitalismus, der sich jeglicher Kontrolle entzieht und dabei auch vor systematischer Komplizenschaft mit Kriegsverbrechen nicht zurückschreckt. Das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo dient als kraftvoller Spiegel für die Analyse. Ein Land, das über den weltweit größten Rohstoffreichtum verfügt, aber durch profitgetriebene Ausbeutung systematisch zerstört wird. Die Rednerin stellt dabei einen direkten Bezug zur gegenwärtigen Lage in Palästina her. Insbesondere im Hinblick auf das jüngste Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, IGH, das Recht auf Selbstbestimmung in den Vordergrund rückt. Dieses Prinzip müsse laut ihr auch für die Bevölkerung des Kongo gelten. Unternehmen, die dort wirtschaften, dürften das Selbstbestimmungsrecht der dort lebenden Völker nicht untergraben. Ein Maßstab, der nicht nur juristisch, sondern auch ethisch gelten müsse. Angesichts der Dramatik der Lage, besonders in Gaza, wird der Ruf nach einem ethisch orientierten Privatsektor laut. Die Frage, ob es genügend Akteure gibt, die sich gegen ihre Shareholder stellen würden, um moralisch integrierte Entscheidungen zu treffen, beantwortet sie mit vorsichtigem Optimismus. In den letzten 72 Stunden, so berichtet sie, habe sie unzählige Nachrichten aus der Finanzwelt erhalten. Von Menschen, die schockiert über die Realitäten seien und nach Wegen suchten, sich verantwortungsbewusst zu engagieren. Der Schlüssel dazu sei Wissen. Knowledge is power. 30 Jahre lang sei dieses Wissen überlagert worden von Narrativen über Sicherheit und Selbstverteidigung. Ein Diskurs, der nun endlich hinterfragt werde. Das Argument, wonach Staaten wie das Vereinigte Königreich ihre Verteidigungsbudgets dramatisch erhöhten, während soziale Leistungen wie Bildung oder Gesundheit zunehmend unterfinanziert blieben, wird als weiteres Indiz für den moralischen Bankrott der gegenwärtigen Politik gewertet. In einer zugespitzten Formulierung erklärt die Rednerin: Wir bauen keinen Frieden mit Waffen, wir bauen Frieden mit Frieden. Die Diplomatie sei in den letzten 2 Jahren vollständig marginalisiert worden. Was bleibe, sei eine passive Bevölkerung, die durch Steuergelder eine Kriegsökonomie mitfinanziert, ohne davon zu profitieren. Im Gegenteil, sie werde durch Kürzungen im Sozialbereich selbst geschwächt. Eine zentrale Anklage richtet sich gegen westliche Regierungen. Besonders gegen jene, die nach wie vor an der Zwei-Staaten-Lösung als Formel festhalten, ohne die Staatlichkeit Palästinas anzuerkennen. Das Vereinigte Königreich wird in diesem Zusammenhang nicht nur als Mitverantwortlicher genannt, sondern auch als aktiver Akteur bei der Aufrechterhaltung des Status quo. Besonders bezeichnend sei die Rolle Tony Blairs, der obwohl nie zur Verantwortung gezogen, nach wie vor politisch im Nahen Osten agiere. Aktuell durch seine Beteiligung an Plänen zum Wiederaufbau Gazas. Diese Pläne, unter anderem vom Boston Consulting Group entwickelt, bezeichnet die Rednerin als Displacement Replacement, also als Versuch, die demografische Realität in Gaza dauerhaft zu verändern, indem man ein Viertel der Bevölkerung freiwillig auslagern will. Angesichts des Ausmaßes der Bombardierung sei von Freiwilligkeit jedoch keine Rede. Was diese Entwicklungen kennzeichne, sei der Versuch, Krieg und Zerstörung in lukrative Investitionsprojekte zu verwandeln. Staaten wie Israel, die USA und Großbritannien, so die Anklage, würden nicht etwa auf Versöhnung hinarbeiten, sondern versuchten vielmehr aus den Trümmern wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Reparationen an die palästinensische Bevölkerung seien daher kein Akt der Gnade, sondern eine moralische und rechtliche Notwendigkeit. In einem besonders kritischen Abschnitt verweist die Rednerin auf die ideologische Komponente der westlichen Unterstützung für Israels Militärpolitik. Aussagen wie jene des deutschen Bundeskanzlers, Israel mache die Drecksarbeit für uns, seien nicht nur politisch zynisch, sondern auch offen rassistisch. Sie erinnerten an koloniale Narrative über Zivilisation gegen Barbarei, heute in Form von Islamophobie, wiederbelebt. Die Konsequenz sei nicht nur die Spaltung innerhalb der Gesellschaft, sondern auch eine Zunahme antisemitischer Übergriffe, die letztlich alle jüdischen Gemeinden gefährden. Gerade weil Israel sich selbst als deren alleiniger Vertreter inszeniere. Ein weiterer Vorwurf lautet, dass weite Teile Europas immer noch von einem latenten, passiven Rassismus durchzogen seien. Die Ablehnung von Migrantinnen, insbesondere Musliminnen, werde als Gefahr für die Zivilisation dargestellt, obwohl gerade die kulturelle Vielfalt Europas eine Quelle der Stärke sei. Diese Spaltung, bewusst geschürt von Eliten, müsse durch eine geeinte, menschenrechtsbasierte Perspektive überwunden werden. Nur so könne man den destruktiven Kräften des gegenwärtigen Systems entgegentreten. Angesichts der Untätigkeit internationaler Institutionen stellt sich schließlich die Frage, hat das internationale Recht überhaupt noch Relevanz? Die Antwort der Rednerin ist differenziert. Das Völkerrecht sei kein magisches Allheilmittel und auch kein Akt des Glaubens. Es biete Werkzeuge, sowohl als Schild wie auch als Schwert, die aber aktiv genutzt werden müssten. Das Scheitern der internationalen Gemeinschaft in Gaza sei nur die Spitze des Eisbergs. Auch innerhalb Europas würden grundlegende Rechte, etwa Arbeitsrechte, Genderrechte oder Schutz vor politischer Verfolgung, zunehmend erodieren. Wer diese Entwicklungen als zusammenhängend begreift, könne sich auch wirkungsvoll zur Wehr setzen. Die Kraft des Rechts müsse reaktiviert werden. Durch strategische Klagen, durch politischen Druck, durch die Mobilisierung von Basisbewegungen. Denn die Standards existieren, die Mechanismen ebenfalls. Was fehle, sei der politische Wille zur Umsetzung und ein kollektives Bewusstsein für das, was auf dem Spiel steht. Francesca Albanese beschreibt Palästina als Spiegel, der die Strukturen enthüllt, in denen wir alle verstrickt sind. Wer in diesen Spiegel blickt, erkennt eine Welt, in der wirtschaftliche Interessen über das Recht auf Leben gestellt werden, in der politische Debatten systematisch unterdrückt werden und selbst RichterInnen oft nicht das ganze Bild sehen, weil die öffentliche Diskussion wesentliche Fakten ausblendet. Ihr Bericht will genau hier ansetzen. Er soll Wissen bereitstellen, das politische Blockaden durchbricht und juristische Entscheidungen in einen umfassenden Kontext stellt. Ein Wendepunkt der Geschichte, von der Erkenntnis zur Handlung. Nach Albaneses Analyse stehen wir an einem historischen Scheideweg. Weltweit formiert sich eine immer breitere Bewegung, die ein klares Ziel verfolgt: sofortiges Ende des Genozids im Gaza, Beendigung der dauerhaften Besatzung, Abschaffung des Apartheid-Systems. Dieses Ziel lässt sich nur durch eine ganzheitliche Strategie erreichen, die alle Teile der Gesellschaft einschließt: Journalistinnen, Pensionierte, Studentinnen, Akademikerinnen, Richterinnen, Beamtinnen, Bankerinnen oder Beschäftigte in der Privatwirtschaft. Jede und jeder besitzt Handlungsspielräume, die genutzt werden müssen. Albanese erinnert daran, dass internationale Solidarität nicht abstrakt ist. Sie manifestiert sich in konkreten Taten, in Recherchen, Whistleblowing, Desinvestitionen, Gerichtsverfahren, politischem Lobbying, Unterrichtseinheiten, Boykotts und öffentlichen Protesten. Wer heute untätig bleibt, macht Gesetzlosigkeit zur Norm. Wer handelt, kann den Grundstein für eine gerechtere Welt legen. Der Spiegel Palästina fordert uns alle heraus. Wenn nicht jetzt, wann? Wenn nicht wir, wer? Albanese abschließender Appell ist unmissverständlich. Wer in staatlichen Institutionen, Gerichten, Unternehmen, Banken oder Universitäten Verantwortung trägt, wird sich früher oder später vor der Geschichte und vor dem Recht verantworten müssen. Es liegt an uns, diesen historischen Moment zu nutzen, um ein System zu bauen, das Selbstbestimmung über Profit stellt, das internationale Normen nicht nur verkündet, sondern durchsetzt und das Genozid, Apartheid und permanente Besatzung endgültig der Vergangenheit angehören lässt.
Dies war eine Berichterstattung vom Sender Swiss Vox vom 15. Juli. Passend dazu folgende Artikel aus den Nachdenkseiten.
Schon gehört? Deutschland hilft Gaza. Ein Kommentar von Renate Dillmann. Seit kurzem demonstriert die Bundesregierung eine veränderte Haltung in der Nahostpolitik. Der deutsche Außenminister Wadefuhl soll die israelische Regierung bei einem Besuch in Tel Aviv ernsthaft ermahnt haben, sie müsse in ihrem eigenen Interesse angesichts weltweiter Isolation ihre Politik fundamental ändern und verurteilt Pläne von Annexionen. Die Bundeswehr hat parallel dazu eine Luftbrücke aufgemacht und wirft symbolträchtig Lebensmittel über Gaza ab. Kanzler Merz ringe derweil noch um seine Aussage zu Israel. So die Nachrichtenlage der letzten Tage in Kurzform. Würdigen wir zunächst kurz die Flexibilität unserer Leitmedien. Gaza verhungert. Immer mehr entsetzliche Bilder, die auch durch den steten Verweis auf den Kampf gegen die radikal-islamistische Hamas nach ihrem terroristischen Überfall offenbar nicht so verdaut werden, wie erwünscht. 74% der Deutschen haben sich in einer repräsentativen Umfrage dafür ausgesprochen, dass die Bundesregierung Israel unter Druck setzt, damit der Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung endet. Die besorgten Bürger können sich in ihren Fernsehsesseln zurücklehnen. Denn nun kämpfen Deutschland, seine Politiker und seine Armee gegen den drohenden Hungertod der Palästinenser. So soll man sich das jedenfalls zusammen mit Tagesschausprecherin Susanne Daubner und ihrem beruhigenden Lächeln allen Ernstes denken. Auch wenn die sogenannte Hilfe natürlich keineswegs reicht, Kritiker sie eher für reine Symbolpolitik halten und sogar einige Gefahren von abstürzenden Paletten ausgehen. Meldungen, an denen man sehen kann, dass Kritik im deutschen Fernsehen ganz und gar nicht verschwiegen wird. Auch nicht, wenn es um Israel geht. Zwinker-Smiley. Gleichzeitig muss, so viel ist sich der seriöse Tagesschaujournalismus einfach schuldig, auch vorsichtig mit dem Begriff Hungersnot operiert werden. Denn nur weil in Gaza viele Menschen an Hunger sterben, ist das noch längst keine ... Dass Deutschland den Israelis ungerührt weiter Waffen für ihre fortlaufende Schlechterei verschafft. Wir liefern 33%. Zusammen mit den USA sind wir für 99% aller Waffenlieferungen an Israel verantwortlich. Und dass Deutschland in der EU Sanktionen verhindert, die Israel eventuell ein wenig beeindrucken könnten, darf bei dieser fabelhaften Inszenierung nicht stören. Wird in den Nachrichten also besser gar nicht erst thematisiert. Nur um noch einmal an die Ergebnisse von Israels Krieg zu erinnern. Mehr als 60.000 Tote in Gaza laut UN-Angaben, davon 2/3 Frauen und Kinder. Die Angriffe auf sämtliche 36 Krankenhäuser, 9 komplett, 25 teilweise zerstört. Und die Ermordung von Ärzten und medizinischem Personal, die gezielte Tötung von Journalisten, die Vernichtung von mehr als 90% der Häuser in Gaza. Die mehrmalige Vertreibung der Bevölkerung von Nord nach Süd und zurück. Beim Spiegel heißt es, wie Ratten in einem Käfig hin und her getrieben, terrorisiert und von lebensnotwendiger Versorgung abgeschnitten. Und inzwischen das gezielte Abknallen der Hungernden an den von Israel installierten Lebensmittelausgabestellen, was bislang mehr als 1.300 Tote erforderte. Das alles wurde in den deutschen Leitmedien mehr als 1,5 Jahre lang als bedauerliche, aber unumgängliche Kollateralschäden bei der Bekämpfung der Hamas vorstellig gemacht. Kritik an Netanjahu bzw. der sogenannten humansten Armee der Welt durfte nur aus der israelischen Gesellschaft kommen. Als Beschwerde darüber, dass bei diesem gerechten Krieg die Geiseln nicht vergessen werden dürften. Israel-bezogene Kritik in Deutschland dagegen wurde per Definitionem als Antisemitismus eingestuft. Und auf allen nur denkbaren Ebenen, in den Medien, der Kunst- und Kulturszene, den Hochschulen, bei Demonstrationen und mit allen Mitteln, durch Diffamierung, dem Entzug von Jobs, finanziellen Mitteln oder Räumen, selbst für die UN-Beauftragte für Gaza Francesca Albanese, oder mit strafrechtlichen Konsequenzen verfolgt. Der außenpolitische Kern der PR-Aktion. Warum nun dieser Schwenk der deutschen Außenpolitik? Die verhungernden Kinder werden es wohl kaum sein. So etwas halten gestandene Politprofis einer Möchtegern-Weltmacht schon aus. Schließlich hungern aktuell 757 Millionen in ihrer werte- und regelbasierten Weltordnung. Dass jetzt überall die Bilder des Gaza-Elends kursieren, ist allerdings nicht schön. Das macht einfach keinen guten Eindruck. Das zeigen die zitierten Umfragewerte. Auch wenn eine deutsche Regierung schon in einigen Fällen prima damit leben konnte, dass ihre Bevölkerung etwas anderes wünschte. Der Afghanistan-Krieg etwa fand über 20 Jahre hinweg nie eine Zustimmung bei der Mehrheit der Bürger. Insofern stört aber im Fall Gaza wohl vor allem, dass sich die deutsche Regierung mit ihrer Israel-Politik in eine außenpolitische Isolation hineinmanövriert hat. Und das, ohne dass ihr diese unverbrüchliche Freundschaft im Moment viel bringt. Ihr etwa ein Mitspracherecht im Nahen Osten verschafft, das demonstrierten sowohl Trump als auch Netanyahu sehr deutlich. Anerkennung und Unterstützung Israels war für die junge Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg und Holocaust die Wiedereintrittskarte in die internationale Politik. Die Vergangenheitsbewältigung, derer sich Deutschland heute rühmt, konnte die Adenauer Republik dank Kalten Krieg dabei einigermaßen schlank halten. Die kommunistischen Opfer im Innern und die der Sowjetunion mit ihren 27 Millionen Kriegstoten blieben außen vor. Entschädigungen und finanzielle Hilfen für den Staatsaufbau gingen allein nach Israel. Erst später, als die meisten ehemaligen Zwangsarbeiter aus dem Osten bereits tot waren, gab es noch etwas Geld für sie. Merkel überhöhte diese politmoralische Linie mit ihrer Aussage, Israel sei Teil der deutschen Staatsräson. Das hieß seitdem bedingungslose diplomatische Unterstützung durch Deutschland und kontinuierliche Waffenlieferungen. Daran hielt die deutsche Politik nach dem Hamas-Überfall fest, auch wenn sich schnell abzeichnete, dass Israels Premier Netanyahu die Situation ausnutzte, um das sogenannte Palästinenser-Problem nun ein für alle Mal zu bereinigen. Eine Absicht, die bereits 2018 mit dem Nationalstaatsgesetz und seiner Definition Israels als jüdischem Nationalstaat für alle offen und im Schrifttext verlinkt nachlesbar dargelegt wurde. Und in einer ganzen Reihe diskriminierender Gesetze gegenüber der arabischen Bevölkerung längst praktisch zum Ausdruck kommt. Inzwischen gibt es eine bei Arte dokumentierte Reihe unmissverständlicher Ankündigungen von Mitgliedern der jetzigen israelischen Regierung zur kompletten Vertreibung der Palästinenser nicht nur in Gaza, sondern auch aus dem Westjordanland, wo bekanntlich die Hamas nichts zu sagen hat, aber was nicht weiter irritieren soll. Und davon, dass der heutige Horror in Gaza überraschend käme, kann angesichts der Aussage des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Garland im Oktober 2023 eigentlich keine Rede sein. Der sagte, ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Gas. Alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Zitat Ende. Sowohl Scholz wie Merz haben die bedingungslose deutsche Unterstützung auch auf die aktuelle rechtsradikale Regierung und deren Großmachtpläne ausgedehnt. Merz hat den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Netanyahu nach Berlin eingeladen und damit zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland das Völkerrecht nur dann gelten lässt, wenn es passt. Was man anderen Staaten ansonsten gerne vorwirft, vor allem natürlich Russland und seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine. Mit ihrer Position steht die deutsche Außenpolitik allerdings sowohl innerhalb der EU und Westeuropas wie weltweit inzwischen ziemlich alleine da. Lediglich die USA handeln ähnlich. Frankreich und England haben sich kürzlich damit ins Gespräch gebracht, dass sie demnächst einen Staat Palästina anerkennen wollen bzw. könnten. Sie versuchen, ihr altes Projekt von der Zwei-Staaten-Lösung und damit ihren Einfluss in der Region zu retten. Gleichzeitig wollen sie damit bei ihren verärgerten arabischen Minderheiten ebenso billig punkten wie im globalen Süden. Dort haben die EU und insbesondere Deutschland wegen ihrer Doppelstandards in Menschen- und Völkerrechtsfragen massiv an Glaubwürdigkeit verloren. Das haben ehemalige deutsche Diplomaten öffentlich in Frage gestellt. Innerhalb des Auswärtigen Amtes hat sich Meldungen des Spiegel zufolge eine Gruppe von 130 Kritikern an der gegenwärtigen Israel-Politik gebildet. Soweit wie Frankreich und England mit ihren ebenfalls eher symbolpolitischen Drohungen will man in Berlin allerdings nicht gehen. Aber etwas Distanz zu Israel muss sein. Ein diplomatischer Balanceakt also, für dessen Schwierigkeiten die feinfühlige deutsche Presse vollstes Verständnis hat und gespannt mitverfolgt, wie die Regierung das hindeichselt. Ein paar Luftballons über Gaza mit etwas Essen dran. Ein paar geheuchelte Sorgen über die Siedler bei einer Ortsbesichtigung in Westjordanland. Und gleichzeitig das Versprechen an die Netanjahu-Bande, dass Deutschland weiterhin fest an ihrer Seite steht. Einem Roderich-Kiesewetter gelten die bescheidenen Einwände dabei schon wieder als Verrat an der nationalen Linie. Soweit die diplomatischen, innenpolitischen und medialen Schachzüge. Gaza verhungert indessen. Postskriptum. Ach ja, auch die Geiseln hungern. Was natürlich einzig die Schuld der Hamas ist, der menschlichen Tiere, denen Israel zu Recht das Essen verweigert. Dieser Skandal soll nun wieder alles andere erschlagen und laut Netanjahu eine erneute Rechtfertigung für die Besetzung von Gaza darstellen. Postskriptum. Liebe Arbeiter, wie wäre es damit, keine deutschen Waffen mehr nach Israel zu verladen? Soll es in Italien und Griechenland bereits geben? So die gewerkschaftskritische Basisinitiative sagt nein.
Dies war ein Artikel von Renate Dielmann in den Nachdenkseiten vom 5. August. Die Hälfte der Menschen in Gaza sind Kinder. Laut UNICEF sollen seit Oktober 2023 insgesamt mehr als 50.000 Kinder getötet oder verletzt worden sein. Vor diesem Hintergrund nun folgender Kommentar in der Taz vom 7. August.
Pauline Jeckels über die Einreiseblockade für verletzte Kinder aus Gaza, deutsche Abgründe. Mehrere deutsche Städte sind bereit, verletzte Kinder aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Natürlich wäre das lediglich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Denn nur ein Waffenstillstand, eine massive Ausweitung der humanitären Hilfe und ein Wiederaufbau der durch Israel zerstörten Gesundheitsinfrastruktur können das Leben hunderttausender hungernder und verletzter Menschen in Gaza retten. Dennoch wäre die Evakuierung einiger schwer verletzter Kindern das Allermindeste, was Deutschland tun kann, nein, tun muss, um immerhin ein paar Menschenleben vor dem Tod zu bewahren. Stattdessen tun sich aus den Reihen der Bundesregierung mal wieder deutsche Abgründe auf. Serap Güler, CDU-Staatsministerin im Auswärtigen Amt, erteilt der Idee prompt eine Absage. Die Begründung ist so lächerlich wie grotesk. Eine Aufnahme helfe den Menschen gar nicht, man solle ihnen die lange Reise ersparen und dafür sorgen, dass die Nachbarländer Verletzte aufnehmen. Natürlich sind Bemühungen um eine Aufnahme durch Nachbarländer sinnvoll. Sie würden einem schwer verletzten Kind aber erst helfen, wenn die Bemühungen erfolgreich waren. Das kann Wochen und Monate dauern oder scheitern. Deutschland indes hätte jetzt sofort die Möglichkeit, schwer verletzte Kinder zu evakuieren, zu versorgen und damit womöglich ihr Leben zu retten. Genau wie man es mit ukrainischen Kindern getan hat. Hinter Gülers Ablehnung steckt etwas anderes. Das zuständige Innenministerium BMI blockiert schon seit Monaten die Evakuierung von Kindern aus Gaza. Denn Minderjährige können nicht ohne Begleitung einer Bezugsperson ausreisen. Mütter aus Gaza hält man aber im BMI und bei der dort angesiedelten Bundespolizei für ein Sicherheitsrisiko. Man könnte hier, wie ohnehin üblich vor der Visavergabe, einen Sicherheitscheck machen. Man könnte so Kinderleben retten, aber unterlässt es. Um es mal mit den Worten des Nahost-Experten Daniel Gerlach im Presseclub zu sagen, sagt mal, sind wir irre geworden?
Dies war ein Kommentar in der Taz vom 7. August. Am 6. August fand das jährliche Gedenken an Hiroshima und Nagasaki am Fuldaufer statt. Aufgerufen dazu hatte das Kassel Friedensforum. Im Folgenden einige Impressionen. Oh,
Hiroshima. Der den Tod auf Hiroshima warf, ging ins Kloster, läutete dort die Glocken. Der den Tod auf Hiroshima warf, sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich. Der den Tod auf Hiroshima warf, fiel in Wahnsinn, wehrte Gespenster ab, 100.000, die ihn angehen nächtlich, Auferstandene aus Staub für ihn. Nichts von alledem ist wahr. Erst vor kurzem sah ich ihn im Garten seines Hauses vor der Stadt. Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte. Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war das nackte Vorstadthaus, die junge Frau, die neben ihm stand im Blumenkleid, das kleine Mädchen an ihrer Hand, der Knabe, der auf seinem Rücken saß und über seinem Kopf die Peitsche schwang. Sehr gut erkennbar war er selbst. Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht verzerrt von Lachen, weil der Fotograf hinter der Hecke stand. Das Auge der Welt.
Feuer, Vorsicht, man legt Feuer, eine Atomkatastrophe ist geplant. Geht auf die Straße und schreit Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Geht auf die Straße und schreit alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Pfarrer, lass die Glocken läuten, denn wir brennen alle Salz zu Staub. Hört nicht auf große Generäle, sie sind für die Zeit der Menschen taub. Hört nicht auf große Generäle, sie sind für die Zeit der Menschen taub. Bürger, deine alten Städte sind nicht heil, doch haben überlebt. Wer aber wird sie noch erkennen, wenn am letzten Tag die Erde bebt? Wer aber wird sie noch erkennen, wenn am letzten Tag die Erde bebt? Aber jetzt hat sie was erkennen, nicht die Tod von diesem Schreckensplan. Sie, wo den Himmel heut noch qualmen, steht die Hand das Feuerhimmel an. Sie, wo die Himmel heut noch qualmen, steht die Hand das Feuerhimmel an. Feuer, Vorsicht, man legt Feuer, eine Atomkatastrophe wird geplant. Geht auf die Straße und treibt alle Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt. Geht auf die Straße und treibt Feuer, Feuer, unsere Erde wird verbrannt.
Aus Liebe zum Hass. Hab neulich erst wieder wen tanzen sehen auf Prothesen. Da tanzte auf der Mutter iPhone ihr Sohn mit Gliedmaßen aus Carbon, als wäre nichts gewesen. Mit viel Mühe konnte er währenddessen ein verstohlenes Lächeln aus seinen Körperresten pressen. Beide Arme und beide Beine weg sind im Krieg geblieben. Das ist also der Zweck, der ihm von seinen Herren zugeschrieben. Wenn dein Blut an der Wand klebt, hast du falsch gelebt. Jetzt übt er das Verwenden von seinen Händen. Wenn das dann funktioniert, kann man ihn in der Rüstungsproduktion verwenden. Kann zwischen Munitionskisten seinen Lebensrest fristen und meldet sich nach der Arbeit die Depression, gibt es eine Lösung schon. Pharmazeuten und Therapeuten können dann den Rest ausbeuten. Wenn dein Blut an der Wand klebt, hast du falsch gelebt. Das ist eine systemische Dienstleistung für die Kundschaft von morgen. Irgendwer muss ja schließlich die Krücken und die Drogen für die Kriegskrüppel besorgen. So wird Anstand und Fürsorge geheuchelt und gespielt mit einem vergifteten Krieger und Totenkult, der auf immer neue Aggression abzielt. Es ist nur ein Geschäftsmodell, welches unsere Herren verwenden, deren Erfolg es ist, für ihre Zwecke Menschen zu blenden. Wenn dein Hirn an der Mauer klebt, hast du falsch gelebt. Der Krieg ist der Gottesdienst des Kapitals, sein Hochamt. Die Kinder sind zum Sterben auf seinen Feldern verdammt. Für die Überlebenden, die Krüppel dieses Kultes, gibt es, wenn's gut läuft, nur Geschichten vom Sterben zu vererben, die niemand hören will, bis alle dieser Zeugen tot sind. Und dann steht da schon die nächste Generation von Psychopathen bereit, die die Menschen für den nächsten Krieg anschreit. Wenn dein Gedärm vor dir auf dem Boden liegt, hat irgendjemand vielleicht gesiegt. Nochmal zur Verdeutlichung dessen, was uns bevorsteht, weil wir nicht aufpassen, was mit uns geschieht, was wir uns gefallen lassen. Von widerlichen Psychopathen, ethisch, moralisch, vollkommen verkommen, wird uns und unseren Kindern unser Leben genommen. Jetzt sollen wir uns an den frühen Tod schon mal gewöhnen. Ein schönes Leben mit spätem Ende ist nur was für die Reichen und die Schönen. Wenn dein Leben im Horror endet, hast du es falsch verwendet. Diese Zauberer verwandeln Liebe in blanken Hass, predigen dir, das Leben sei nur ein Spiel und kein Spaß. Sie haben nichts zu geben, wollen von uns aber alles. Und im Falle eines Falles wollen sie unser und unser Kinderleben. Solche Sachen, das wissen die Herren in Grau ganz genau, können sie mit den Jungen machen. Der Feldwebel brüllt und ist wer zu schlau, kommt er in den Bau. Solche Zurichtung führt in die Totalvernichtung. Nur mit ganz viel Glück bekommt Mutter ihren Sohn als Torso zurück. Sieh die glitzernden Prothesen aus Carbon. Es ist der Hohn.
Wir wollen Frieden vor allen Dingen. Nur wer ihn braucht, kann den Frieden erzwingen. Gegen die Bomben, gegen Raketen. Wir haben nur den einen Planeten. Für die Völker wird er nicht zu klein. Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Für die Völker wird er nicht zu klein. Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Wir wollen Freundschaft nach Osten und Westen. Wo sich Völker vertrauen, da leben sie am besten. Gegen die Bomben, gegen Kanonen. Wer verdient da dran Millionen? Nicht die Völker, die gehen dran ein. Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Nicht die Völker, die gehen dran ein. Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Wir wollen Frieden auf lange Dauer. Fort mit dem Krieg, stellt den Kampf vor die Trauer, gegen die Bomben, gegen Raketen. Wir haben nur den einen Planeten für die Völker. Wird er nicht zu klein? Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Für die Völker wird er nicht zu klein. Wir wollen frei von Atomwaffen sein. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, denn die Seele von diesem umkreist. Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Deshalb Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umkreist.
Dies waren Beiträge bei der Gedenkveranstaltung zu Hiroshima von der Band Dylan Stream, Regula Rickert, Smittel und Philipp Hoffmann.
Termine.
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 Am Samstag, den 16. August, veranstaltet die Rote Ecke in Rothen-Dittmold ihr Sommerfest. Dort führt die Attac-Regionalgruppe Kassel um 17 Uhr ein politisches Tribunal auf. Wo bleibt Soziales? Mit Anknüpfungspunkten zur Weimarer Zeit vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Ort ist die Ecke Naumburger Straße, Engelhardtstraße. Am Sonntag, den 31. August um 19 Uhr, berichtet Dr. Abid Shukri, ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen, über das Leid und den Überlebenswillen der Menschen in Gaza. Veranstaltungsort ist das Café Buchoase in der Germania Straße 14. Das Kasseler Friedensbündnis veranstaltet seit über 3 Jahren alle 14 Tage Kundgebungen für den Frieden, und zwar freitags ab 16.30 Uhr am Opernplatz. Der nächste Termin ist am 22. August. Die Treffen der Attac-Regionalgruppe Kassel finden in der Regel immer am ersten Mittwoch eines Monats statt. Das nächste also am Mittwoch, den 3. September um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof in der Mombachstraße 10. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten finden Sie auch auf der Webseite von Attac Kassel. So etwa kleine Videos, Texte und Flyer zu unseren Straßentheateraktionen. Und zum Abschluss der heutigen Sendung eine Aufmunterung aus der Songwerkstatt von Attac Aschaffenburg.
Ihr könnt über uns lachen oder könnt uns ignorieren. Diffamiert, verspottet uns, ihr könnt uns denunzieren. Könnt weiter fleißig meckern und ihr könnt uns auch beschimpfen. Und über alles, was wir machen, ruhig die Nase rümpfen. Ihr könnt der Propaganda trauen, das Feindbild neu beleben. Fürs Vaterland schon wieder mal das letzte Hemd hergeben. Ihr könnt ja ruhig hoffen, Kriegskredite würden's richten, doch wir sagen's euch ganz offen, eines, das könnt ihr mitnichten. Ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten, ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Ihr könnt auch unter jedem Stein nach unseren Schwächen suchen und schön und brav zufrieden sein, nur still und heimlich fluchen. Könnt lieb und stumm zum Wählen gehen, wie's euch die Medien wiesen, vorm Sturm auf eure Lebenslage Augen fest verschließen. Ihr könnt den Weg uns noch erschweren, könnt auf Facebook hetzen, die Kriegstreiber beklatschend euch vor den Bildschirm setzen. Ihr könnt euch kriegsertüchtigen, Zivilschutztipps beachten, gefragt nach Kriegsbereitschaft, nach der Herren Gnade trachten. Doch ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten, ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Ganz egal, was ihr auch tut, ihr zieht uns nicht nach unten, wir stehen unseren Marsch durch, egal auch wie viel Runden, vielleicht könnt ihr uns bremsen, doch ihr haltet uns nicht auf, und wenn ihr meint, wir können nicht mehr, legen wir noch einen drauf. Wir sind noch lange nicht am Ende, haben noch so viele Ideen, der Weg des Widerstands, wir werden ihn weitergehen, und ist die Nacht am dunkelsten, kommt bald der Tag, an dem ein Ziel uns winkt, weltweiter Abrüstungsvertrag. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, gegen Krieg zu streiten, ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten. Denn ihr bringt uns nicht vom Weg ab, ihr versaut uns nicht den Tag von unserem Widerstand, da bringt ihr uns nicht ab. Ihr könnt uns nicht dran hindern, für den Friedensweg zu streiten, ihr könnt die Uhr zurück nicht drehen, wir wenden eure Zeiten.
Dies war die heutige Sendung von Attac Radio im Freien Radio Kassel. Und damit tschüss, bis zu unserer nächsten Sendung am Dienstag, den 9. September.